Guten Morgen. Ja, ich habe gemerkt, dass ihr auch zu den Leuten gehört, die gerne Quiz haben. Von daher sollte ich eigentlich heute in Rätseln sprechen, das wäre gerade günstig. Ja, es gibt so Vorlieben, die Menschen haben. Menschen lieben es, bei Quiz mitzumachen. Menschen haben auch andere Vorlieben, zum Beispiel für Farben, für Musik. Beim Essen haben Menschen Vorlieben. Bei Filmen, die sie schauen, Menschen haben Vorlieben. Und auch Gott hat eine Vorliebe. Und Gott hat eine Vorliebe für den dritten Tag. Er liebt es, so drei Tagesgeschichten zu schreiben. Er liebt es, am dritten Tag eine Wendung herbeizuführen um 180 Grad. Er liebt es, am dritten Tag eine notvolle Situation in eine segensreiche zu verändern, und er liebt es, am dritten Tag Kostproben seiner Macht zu geben. Aber er ist nicht nur der Gott des dritten Tages, der diese Vorliebe hat, er ist auch der Gott, der am zweiten Tag da ist, der uns nahe ist, der uns am zweiten Tag führen möchte und helfen möchte und der uns eben vorangeht, auch am zweiten Tag. Und wenn man so im zweiten Tag steckt, in so Erlebnissen, dann ist er auch der Gott, der weiß, wann der Morgen des dritten Tages anbricht. Und das gibt uns Hoffnung. Das lässt uns auf Gott vertrauen, lässt uns auch an Gott glauben. Darum hoffen wir auf ihn, darum glauben wir an ihn. Und die Serie, in der wir jetzt drinstecken, mit der Serie des Gottes des dritten Tages, das ist eine Serie, die uns stärken soll, auf Gott, auf Jesus und auf den Heiligen Geist zu vertrauen. Sie soll unseren Glauben stärken. Wir betrachten verschiedene Geschichten, die immer wieder so sich um drei Tageserlebnisse von Menschen drehen. Und die erste, die wir betrachten, oder respektive die zweite, weil die erste haben wir ja schon vor 14 Tagen betrachtet, die steht direkt nach unserem Jahreslos. Und das ist eigentlich noch ganz interessant, diese Entdeckung, die ich gemacht habe. Und in unserem Jahreslos, da geht es ja auch darum, dass unser Glaube und unser Vertrauen auf Jesus, auf Gott gestärkt wird. Dort heißt es: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Hier wird ja auch so etwas wie zwei Erlebnisse des zweiten Tages angedeutet, und dass Gott mit uns ist. Und unmittelbar nach dieser Aufforderung, nach dieser Zusage, beginnt dann eine Dreitagesgeschichte, eine klassische, wie sie eben auch oft eingeleitet wird, mit der Andeutung, dass etwas drei Tage geht. Da gebot Josua den Amtleuten des Volkes und sprach: Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht: Schafft euch Vorrat, denn nach drei Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch Gott, der Herr, geben wird. Also unmittelbar nach unserem Jahreslos, das wir gezogen haben für uns als Gemeinde, beginnt eine Dreitagesgeschichte. Und in der Einleitung zu dieser Geschichte steht schon eine geistliche Wahrheit, etwas, was wir über Gott und sein Wirken lernen können. Josua hat dem Volk gesagt, dass Gott sein Versprechen einlösen wird und dass der dritte Tag für sie anbrechen wird und dass er sie über den Jordan führen wird. Aber sie wussten nicht, wie das gehen sollte. Sie hatten eine Verheißung, ein Versprechen von Gott, aber sie hatten keine Erklärung. Und diese Erklärung lieferte ihnen Gott auch nicht in den Ereignissen, die danach geschehen sind. Und was danach geschehen ist, nach diesem Einleitungsvers von 1,10, das liest uns jetzt Helen Korodi vor. Darf ich dich bitten, Helen?
Ich lese aus Josua Kapitel 3, Abvers 1. Früh morgens befahl Josua dem Volk von Schittim aufzubrechen. Sie erreichten den Jordan, überquerten ihn aber noch nicht, sondern schlugen zunächst ihre Zelte am östlichen Ufer auf. Nach 3 Tagen ließ Josua die führenden Männer durch das Lager gehen. Sie sollten ausrufen: Sobald ihr seht, dass die Priester vom Stamm Levi die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, tragen, brecht euer Lager ab und folgt ihnen. Haltet aber einen Abstand von 1000 Metern zwischen euch und den Priestern, damit ihr der Bundeslade nicht zu nahe kommt. Sie zeigt euch den Weg, den ihr gehen sollt, denn ihr kennt ihn ja noch nicht. Dann sprach Josua selbst zum Volk: Reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Am nächsten Tag forderte Josua die Priester auf: Nehmt die Bundeslade und tragt sie vor dem Volk her. Sie folgten seinem Befehl. Darauf sprach der Herr zu Josua: Ich will heute damit beginnen, dir bei allen Israeliten Achtung zu verschaffen. Sie sollen wissen, dass ich dir helfe, so wie ich Mose geholfen habe. Befiehl den Priestern, mit der Bundeslade anzuhalten, sobald ihre Füße das Wasser des Jordans berühren. Josua ließ die Israeliten zusammenkommen und rief ihnen zu: Hört, was der Herr, euer Gott, euch sagt. Ihr sollt wissen, dass der lebendige Gott bei euch ist und dass er ganz sicher für euch alle Völker eures neuen Landes vertreiben wird. Die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Seht, hier ist die Bundeslade des Herrn, dem die ganze Welt gehört. Die Priester werden sie vor euch her in den Jordan tragen. Sobald ihre Füße den Jordan berühren, wird das Wasser sich flussaufwärts stauen, wie ein Wall stehen bleiben. Wenn das geschehen ist, brauche ich 12 Männer von euch. Wählt aus jedem Stamm einen aus. Das Volk brach seine Zelte ab und war bereit, den Fluss zu überqueren. Vor ihnen gingen die Priester mit der Bundeslade. Der Jordan war, wie jedes Jahr zur Erntezeit, über die Ufer getreten. Als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, staute es sich. Es stand wie ein Wall sehr weit flussaufwärts in der Nähe des Ortes Adam, der bei Zaretan liegt. Das Wasser unterhalb des Walles lief zum Toten Meer hin ab. So konnte das Volk durch das Flussbett gehen. Vor ihnen lag die Stadt Jericho. Die Priester mit der Bundeslade des Herrn standen auf festem Grund mitten im Jordan und die Israeliten zogen trockenen Fußes an ihnen vorüber ans andere Ufer.
Danke, Helen. Für die Textlesung, was da am dritten Tag geschehen ist. Und diese Geschichte, das ist eigentlich das Zentrum der Geschichte, ist die Verheißung Gottes, dass er das Volk über den Jordan führen würde. Aber sie hatten keine Ahnung, wie. Und die Möglichkeiten, wie das geschehen konnte, die waren relativ eingeschränkt. Anstatt 30 Meter war der Jordan zu dieser Zeit, wenn er Hochwasser führte, 1,5 Kilometer breit. Und das schränkte die Möglichkeiten des Volkes Israel doch ziemlich enorm ein. Nach 40 Jahren in der Wüste waren sie eingefleischte Nichtschwimmer. Mit Booten oder mit Flossen über den Jordan zu kommen, das war lebensgefährlich und hätte ewig gedauert. Eine Brücke gab es natürlich nicht. Also das Volk hatte keine Vorstellung, wie Gott sein Versprechen einlösen sollte. Und er lieferte ihnen auch keine Erklärung dafür. Und in dieser Situation, in der befinden wir uns manchmal auch. In unserem Jahreslos, da steht ein Versprechen Gottes, aber wir wissen auch nicht genau, wie er das dann einlösen wird. Er liefert in vielen Fällen keine Erklärung, wie er seine Versprechen einlösen wird. Er verspricht etwas, bei uns zu sein, wie in unserem Jahreslos. Aber wie das dann ganz genau aussieht, das wissen wir oft nicht. Er verheißt uns, dass er uns führt, aber wie das sein wird, wissen wir oft nicht. Er verheißt uns, dass er uns nicht im Stich lässt, wie das aber in der konkreten Situation aussieht, das erklärt er uns nicht. Er sagt, dass er uns segnen möchte, aber wie, wissen wir oft nicht. Wir wissen oft nicht. Dabei haben wir doch gerne Erklärungen. Wir möchten doch wissen, wie er es macht, wenn er etwas verspricht oder wie Dinge geschehen sollen. Und so etwas habe ich gefunden, weil wir haben gerne Erklärungen. Und da ist im PM, in dem Monatsmagazin, ist so ein Artikel erschienen, in dem erklärt wird, wie das mit dem Fischzug möglicherweise passiert ist. Eine Erklärung, wie die so viele Fische fangen konnten, dass die Fische schier ins Netz gehüpft sind. Und da hat es eine wissenschaftliche Erklärung mit Wasserschichten, warm und kalt, und dass die Fische dann an Sauerstoffmangel sterben und oben abschwimmen und man sie nur noch zusammenlesen kann. Also eine einfache Erklärung für ein Wunder von Jesus, und das steht eigentlich exemplarisch dafür, dass wir Menschen gerne Erklärungen haben. Aber ich frage euch einmal, würden denn Erklärungen unseren Glauben wirklich nachhaltig stärken, wenn wir immer Erklärungen wollen? Also ich auch, ich liebe Erklärungen, darum lese ich ja diese Hefte nicht. Also würde das wirklich etwas ändern in unserem Glaubensleben? Würdest du Gott mehr vertrauen, wenn er dir erklären würde, wie er dir helfen möchte? Würdest du konsequenter nachfolgen, wenn du eine Erklärung dafür hättest, wie er dich führen möchte? Ich weiß nicht, ob das so wirklich funktioniert, weil es gibt Menschen, die haben Erklärungen für Hilfe und für Führung erhalten, und trotzdem war ihr Glaube dann nicht unbedingt so groß. Hätten die Israeliten Gott mehr gehorcht, wenn er erklärt hätte, wie er sie über das Wasser bringen möchte? Interessanterweise haben die nach gar keiner Erklärung gefragt. Die haben einfach dem Versprechen Gottes geglaubt. Und das ist das, was Glauben tut. Glauben fragt nicht nach Erklärungen. Er vertraut, dass Gott am dritten Tag einlösen wird, was er versprochen hat. Und das hat er ja auch getan am Jordan. Er hat das Volk über den Jordan geführt und hat sein Versprechen eingehalten. Ohne Erklärung. Aber er hat es getan. Und das ist eigentlich das Erste, was wir lernen können aus dieser Geschichte. Dass Glauben eben nicht Erklärungen möchte, sondern darauf vertraut, dass Gott seine Versprechen einlöst. Und das Zweite ist, dass Gott zwar die Dreitagesgeschichten liebt, offensichtlich, weil so viele in der Bibel stehen, aber die 3 ist keine magische Zahl. Wenn man nämlich die Geschichte der Überquerung des Jordan liest, dann merkt man, dass das mit den 3 Tagen nicht so richtig aufgehen kann. Weil nach 3 Tagen lässt Josua das Volk sich lagern und dann sagt er, dass sie sich reinigen sollen, denn morgen wird Gott Wunder tun. Und das wäre ja dann der 4. Tag. Und wenn ich die anderen 3 Tagesgeschichten so angeschaut habe, die ich ja auch am Vorbereiten bin, dann habe ich gemerkt, dass es Gott mit den 3 Tagen nicht immer so ganz genau nimmt. Das geht oft gar nicht so auf oder es ist nicht ganz so klar, ja, ist jetzt das noch am 3. Tag oder ist das schon der 4.? Manchmal widerspricht sich das Ganze. Dabei ist ja in dieser Geschichte, wird ja explizit am Anfang gesagt, in Josua 1,10, am 3. Tag werde ich euch über den Jordan führen. Aber es geht nicht immer auf. Und das zeigt, es geht um das geistliche Prinzip und nicht um eine Zahl. Es geht nicht um die Zahl selbst. Es geht also nicht darum, dass man, wenn man sich in Erlebnissen des zweiten Tages befindet, einfach auf drei zählen sollte. Oder? Also das so einfach funktioniert das Ganze nicht. Sondern es ist ein geistliches Prinzip. Es geht darum, dass der Tag kommen wird, an dem Gott auf wundersame Weise eingreifen wird. Und das muss nicht zwingend der dritte Tag sein. Es geht um Gottes wundervolles, wundersames Eingreifen und nicht um eine magische Zahl. Es ist ja auch so, dass die Bundeslade keine Geheimwaffe war. Haben wir ja letztes Mal betrachtet miteinander. Es geht darum, dass Gott am dritten Tag, an einem Tag eingreifen wird, dass der zweite Tag enden wird. Es geht um die Güte und um die Kraft Gottes und es geht nicht um die Macht von Zahlen. Das ist das Zweite, das wir aus der Geschichte lernen können. Und es ist hilfreich, wenn ihr vielleicht dann so drei Tagesgeschichten lest und merkt, dass sie zum Teil nicht aufgehen, oder? Dann kommt man ein bisschen ins Stutzen und das muss einem nicht beunruhigen, weil das geistliche Prinzip, das bleibt bestehen, auch wenn es manchmal der vierte oder der fünfte Tag ist. Und das ist das Zweite. Und das Dritte ist, lass dich von Hochwasser nicht aus der Ruhe bringen. Wenn man die Geschichte dieser Überquerung des Jordans liest, dann fällt einem auf, wie ruhig das Ganze vonstatten gegangen ist. Wie das ruhig beschrieben wird. Der Weg von Schittim zum Jordan, der war 6 Kilometer und sie haben sich einen Tag Zeit genommen für diese Wegstrecke. Am Jordan haben sie die Zelte aufgeschlagen, sie haben gerastet und erstaunlicherweise für das Volk Israel haben sie nicht gemurrt, weil sie haben ja sonst immer gemurrt, aber da hört man nichts von Murren, es war Ruhe, sie haben sich gereinigt und das ganze Volk hat sich eingereiht und ist hinter der Bundeslade durch den Jordan gezogen. Es gibt keine Hektik, keine Eile, keine Nervosität, keine Aufregung, kein Durcheinander, kein Gedränge, kein Geschrei und kein Rufen. Und ich habe so das Bild vor mir, habt ihr das auch schon gesehen, das sind ja bekannte Bilder, wenn die Gnus in Afrika über den Fluss wechseln, oder? Das ist Chaos pur, oder? Da geht es drunter und drüber. Und das wäre ja eine ähnliche Situation. Aber sie haben Ruhe bewahrt. Es ist alles in Ordnung und Ruhe geschehen. Dabei hat ja der Jordan Hochwasser geführt. Und das hätte das Volk Israel beunruhigen müssen. Denn bei ihrer 40-jährigen Wüstenwanderung haben sie zwar trockene Flussbette gesehen, sie haben Rinnsale gesehen, sie haben vielleicht Quellen gesehen, aus denen kleine Bäche hervorgingen. Aber was sie sicher nicht gesehen hatten, das war Hochwasser. Eine Ebene, die einfach überflutet ist und darum hätte das Hochwasser sie beunruhigen müssen und Panik in ihnen auslösen müssen. Eine Panik in ihnen auslösen müssen, wie die Panik, die sie schon einmal hatten vor einiger Zeit, als sie auch vor Wasser standen und der Pharao hinten nahte und vorne das Meer, das Schilfmeer war und da gerieten sie in Panik. Und was dort geschehen ist, liest uns jetzt Helen in der zweiten Textlesung aus 2. Mose 14, ab Vers 10.
Oh. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht dort schon gesagt, du solltest uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Doch Mose antwortete: Habt keine Angst. Verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Die Ägypter werden euch nie wieder bedrohen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein.
Das war eine ähnliche Situation vor 40 Jahren. Und damals gerieten die Israeliten total in Panik. Und Mose, der Vorgänger von Josua, musste ihnen sagen, dass sie Ruhe bewahren sollten, weil eben Gott für sie kämpfen würde. Und hat ihnen eigentlich so gesagt, der dritte Tag ist jetzt angebrochen, der wird kommen, ihr müsst nicht in Panik verfallen. Und dieses Mal, erstaunlicherweise, war das Volk in Ruhe. Es ist alles in Ruhe gewesen, vonstatten gegangen, denn sie haben Gott vertraut. Und das ist etwas, was wir als drittes lernen können aus dieser Drei-Tages-Geschichte. Wenn du an den Gott des dritten Tages glaubst, wenn er dein Fundament ist für dein Leben, dann musst du nicht in Panik geraten, wenn Hochwasser herrscht in deinem Leben. Du musst dich von Hochwasser nicht ängstigen lassen. Und Hochwasser ist ja etwas, das es immer wieder gibt in unserem Leben. Manchmal ist Land unter, Zeitnot, Arbeitsflut, die Erwartungshaltung von anderen an uns oder es kumulieren sich negative Erlebnisse. Schicksalsschläge erreichen einem oder es ist wieder einmal Murphys Gesetz am Wirken oder wo eins zum anderen kommt und dann ist einfach Hochwasser, Land unter. Manchmal steht uns das Wasser bis zum Hals, finanziell, emotional, gesundheitlich. Manchmal kommt es uns vor, wie wenn wir von etwas überflutet würden, negativen Erfahrungen, schlechten Botschaften, Drogen, Sachzwängen, bösen Vorwarnungen. Manchmal gibt es Zeiten, da ist Hochwasser, da steht das Wasser hoch. Aber das Hochwasser muss uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir können, wenn Hochwasser herrscht, auf Gott vertrauen, den Gott des dritten Tages. Wir können ihm vertrauen und erleben, darauf glauben, vertrauen, dass wir erleben dürfen, dass wir am dritten Tag über den Jordan geführt werden, so wie das Volk Israel. Aber wenn man das erlebt, wird es auch so sein, dass man bereit sein muss, dabei nasse Füße zu bekommen. Und das ist das Vierte, was wir lernen können aus dieser Geschichte. Wenn du erleben willst, dass Gott seine Versprechen und Verheißungen einlöst, dann musst du bereit sein, nasse Füße zu bekommen. Gott hatte versprochen, die Fluten des Jordans aufzustauen. Aber bevor er das tat, mussten die Priester mit ihren Füßen das Wasser berühren. Und sie mussten es nicht nur berühren, sondern sie mussten darin stehen bleiben. Um das Eingreifen Gottes am dritten Tag erleben zu können, mussten sie bereit sein, nasse Füße zu bekommen. Und ich glaube, diese Bereitschaft braucht es auch von uns, wenn wir erleben wollen, dass Gott seine Versprechen in unserem Leben einlöst. Man muss bereit sein, nasse Füße zu bekommen. Und die kann man natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise bekommen. Die kann man bekommen, indem man Sicherheit zugunsten von Gottes Versprechen aufgibt, indem man einen Schritt ins Unbekannte wagt, indem man geistliche Wahrheiten eben nicht nur am Sonntag kultiviert, sondern am Montag dann anwendet im eigenen Leben. Wenn man auf das Reden des Heiligen Geistes hört und gehorsam ist, wenn man dem Glauben Hand und Fuß verleiht, kann man sich nasse Füße holen. Wenn man seine Geistesgaben ausprobiert und einsetzt, wenn man im Reich Gottes Aufgaben übernimmt, ob große oder kleine, ist so etwas, wo man nasse Füße bekommt, wenn man eine Vision zu leben beginnt, wenn man erwartungsvoll betet oder wenn man wie Petrus auf das Wasser hinausgeht. Dort, wo Menschen bereit sind, nasse Füße zu bekommen, können sie auch erleben, wie Gott Versprechen einlöst. Das war bei den Priestern so, als sie die Bundeslade durch den Jordan trugen. Auch sie waren bereit, nasse Füße zu bekommen. Aber nicht nur das, sie mussten ja sogar noch im Wasser stehen bleiben. Und das hat eine Weile gedauert, dass sie im Wasser stehen geblieben sind. Denn es heißt ja explizit, dass die Fluten weit oben aufgestaut worden sind und da ist noch eine ganze Menge Wasser nachgeflossen. Also sie musste eine ganze Zeit lang im Nassen stehen bleiben. Und das ist etwas, das auch uns passieren kann. Wenn wir bereit sind, nasse Füße zu bekommen, heißt das nachher nicht unbedingt, dass wir im Trockenen stehen. Manchmal müssen wir es aushalten, noch eine ganze Weile im Nassen zu stehen. Manchmal machen wir einen Glaubensschritt, einen Gehorsamschritt, so wie diese Priester in dieser Dreitagesgeschichte. Und wir sind immer noch unter Druck. Es ist immer noch ungewiss, immer noch eine ungeklärte Situation, unsicherer Boden oder wir haben immer noch Gegenwind oder wir haben immer noch Zweifel. Es wird nicht einfach alles sofort gut. Manchmal müssen wir im Wasser stehen bleiben. Und das Gute daran ist, das muss nicht unbedingt an der tiefsten Stelle sein. Denn die Priester, die haben ja das Wasser berührt an der Stelle, an der es seicht war. Oder die 1,5 Kilometer Ausdehnung des Flusses in der Breite. Das war natürlich dann, weil das Land dort relativ flach war und gegen außen war das Wasser seicht. Sie standen nicht von Anfang an in der Mitte des Jordans, wo die Fluten am meisten gerissen hätten. War ja nicht so, sondern sie gingen Schritt für Schritt weiter hinein, wo es tiefer wurde. Und gleichzeitig ist das Wasser abgeflossen. Und das ist ein Bild für unser persönliches Leben. Wenn wir vor Entscheidungen stehen, ob wir uns nasse Füße holen möchten, dann ist es in den meisten Fällen so, dass wir nicht direkt an der tiefsten Stelle beginnen müssen, sondern dass wir an der seichten Stelle beginnen, wo das Wasser noch nicht so tief ist. Josua war ja jahrelang der Diener und Helfer von Mose, bevor er das Volk durch den Jordan geführt hatte. Der war nicht von einem Tag an auf den anderen, hat Mose gesagt, morgen übernimmst du, sondern der hat ihn aufgebaut, über Jahre. Die Jünger waren lange Zeit die Schüler von Jesus, bevor Jesus ihnen den Auftrag gab, seine Gemeinde zu bauen. War auch nicht von heute auf morgen. Die haben auch an seichter Stelle begonnen, als Jesus sie gerufen hatte. Das ging da so, dass sie in etwas hineingewachsen sind. Die sind in ihren Dienst hineingewachsen. Und ich glaube, das gesteht uns Jesus im Normalfall auch zu. Wir dürfen in etwas hineinwachsen, das er schon vorbereitet hat. Es geht nicht immer auf Tutti. Direkt im tiefsten Punkt bei der größten Strömung abzusetzen, sondern man kann am Ufer beginnen. Kleine Schritte entschlossen gehen. Verkraftbare Veränderungen anpacken und nicht gerade alles auf den Kopf stellen. Machbare Herausforderungen annehmen. Und dann kann man in etwas hineinwachsen. Jesus gesteht es uns zu, dass wir in das hineinwachsen, was er für uns vorbereitet hat. Man muss nicht immer schon in der Mitte des Flusses beginnen. Man kann am Ufer beginnen und da hineinwachsen. Wenn ich mir das so überlege, oder bei mir ist das ja auch so. Wenn ich am Anfang des Studiums habe ich gedacht, das überlebt kein normaler Mensch, oder? Ich habe natürlich gedacht, ab und zu bin ich ein bisschen naiv, oder? Ich habe gedacht, das mache ich ja mit links. Ich war ja schon eigentlich in der Schule, musste ich auch nie irgendetwas tun, um vorwärts zu kommen. Das wird es wieder so sein, aber habe ich mich grandios getäuscht, oder? Und dann hatte ich das, was da von dir gefordert würde, hatte ich einfach wie überflutet. Das war wie eine Flut, oder? Und dann im ersten Jahr hat man das ja überlebt und im zweiten Jahr hat man ja das schon ein bisschen gewusst, dass die Flut wieder kommt und hat schon gewisse Techniken gehabt, mit der Arbeitsflut umzugehen und so weiter. Man wächst in etwas hinein. Auch im Dienst nachher, oder? Man kann in Dinge hineinwachsen. Man muss nicht immer am Ufer beginnen. Nicht immer in der Mitte beginnen. Man kann am Ufer beginnen. Aber man muss bereit sein, nasse Füße zu bekommen. Ohne das geht es jetzt einfach nicht. War auch bei den Priestern so. Aber als sie dazu bereit waren, haben sie erlebt, wie Gott sein Versprechen eingelöst hat. Und zwar ohne Erklärung. Er hat es vorher nicht erklärt. Einfach gesagt, marschiere los, berühre das Wasser. Und wenn man das tut, kann man erleben, dass Gott einlöst, was er versprochen hat. Und das ist nicht unbedingt immer, nachdem wir auf 3 gezählt haben, sondern halt an dem Tag, den er für richtig hält. Aber der Tag wird kommen. Und auf das möchten wir vertrauen und uns ermutigen. Und es ist jetzt auch nach dem Lied, das der Chor dann singen wird, die Gelegenheit, dass wir einander Anteil geben, ob wir eben so etwas erlebt haben, dass wir bereit waren, nasse Füße zu holen und dann Gott etwas gewirkt hat. Oder vielleicht habt ihr sonst eine 3-Tages-Geschichte, die ihr mit uns teilen möchtet, vielleicht ein Erlebnis des 3. Tages gemacht, oder vielleicht seid ihr auch in einer Erfahrung des 2. Tages und dann könnt ihr auch diese gerne mit uns teilen und dann können wir auch gemeinsam beten. Bevor der Chor jetzt ein Lied singt, möchte ich noch beten und auch ja, den Teil nachher Gott hinlegen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du eine Vorliebe hast für Geschichten des 3. Tages, dass du es liebst, am 3. Tag einzugreifen und Lösungen zu schaffen, die wir uns gar nicht im Traum vorstellen können. Ich danke dir, dass du uns immer wieder ermutigst, wenn wir auch Hochwasser in unserem Leben haben. Gib uns Kraft, dir zu vertrauen in diesen Momenten. Und ja, gib uns Kraft, auch bereit zu sein, nasse Füße zu bekommen. Ich bitte dich jetzt auch für unsere Zeit, wenn wir uns gegenseitig ermutigen wollen, dass du uns in dieser Zeit führst. Amen.